Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Papas. Mit mir, fällt mir gerade ein, ich introduce mich immer wieder als allererstes. Macht man das nicht eigentlich immer? Also egal. Ich bin der Florian und ich mache den Echte Papas Podcast und an einer anderen Leitung sitzt
der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Ich mache das ja eigentlich schon immer, ne? Aber sagt man nicht normalerweise, der Esel nennt sich zuletzt?
Nee. Ja, ach so, das heißt, du müsstest mich vorstellen und ich müsste dich vorstellen.
Ja, vielleicht probieren wir das mal.
Machen wir vielleicht beim nächsten Mal.
Machen wir. Aber jetzt stellen wir erstmal unsere neue Gesprächspartnerin für diese Woche vor, beziehungsweise für diese Folge.
Genau, das ist ein Novum, weil normalerweise starten wir immer unsere Folge mit einer Frage. Entweder stelle ich dir eine Frage oder du stellst mir eine Frage. Aber tatsächlich ist uns keine Frage eingefallen, auch ob der Schwere des Themas so ein bisschen. Schwer, aber wichtig, oder?
Sozusagen, genau. Die Schwere des Themas kommt ein Stück weit daher. Es geht um das Thema Krebs. Das kann man oder sollte man so sagen. Und die Autorin des Buches Meine Familie, der Krebs und ich, was ist, was kommt, wie es weitergeht, das ist Alu Kizeru. Alu war schon sehr oft, nein, Alu war schon mal bei uns mit ihrem Mann Konsti.
Allerdings vor der Diagnose.
Vor der Diagnose bei uns, genau. Und Alu ist Bloggerin von großeköpfe.de, ein wirklich schon sehr etabliertes, sehr lang geführtes Blog. Sie ist Zukunftsforscherin, Mutter von drei Kindern und Brustkrebspatientin.
Genau, die Diagnose hat sie, glaube ich, 22 bekommen.
Genau.
Und jetzt haben wir 26 und dazwischen liegen 4 schwierige Jahre und ein Buch, muss man sagen, das all das zusammenfasst.
Richtig. Und wir reden mit ihr von der Diagnose bis, wie geht es Ihnen als Paar, wie geht es Ihnen als Familie, wie spricht man mit Kindern über Krebs, was muss man noch alles tun, teilweise bürokratischerseits. Und genau, habe ich was vergessen?
Nee, und das, was du vergessen hast, wird uns Alu jetzt beantworten.
Stimmt, dafür haben wir sie ja da.
Ja, genau. Also insoweit, hallo Alu, herzlich willkommen bei den echten Papas. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Hallo Alu, schön, dass du da bist, dass du wieder da bist.
Ja. Bei den echten Papas.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Wir freuen uns sehr, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast und vor allem, weil wir mit dir heute über ein Thema sprechen wollen, was dich und Konsti ja auch die letzten Jahre sehr bewegt hat, nämlich das Thema Krebs. Und es hat sehr viel Raum eingenommen. Deswegen gleich mal als Eröffnung, wie geht's dir heute?
Heute geht's mir sehr gut. Ich habe nämlich gerade, bevor wir jetzt miteinander telefoniert haben, noch ein kleines Nickerchen eingelegt. Das ist ein Luxus, den ich mir angewöhnt habe in den letzten Jahren, diese Kurzzeitpausen zu nutzen, mich nochmal hinzulegen. Ansonsten bin ich derzeit krebsfrei und darf dafür, damit das so bleibt, ganz viele tolle Medikamente nehmen.
Es gibt ja einen guten Grund, dass wir heute miteinander sprechen. Du hast ja ein Buch herausgebracht mit deiner Geschichte. Ich weiß nicht, wann war die Diagnose eigentlich?
Die Diagnose war am 8. Juni 2022.
22. Und du schreibst ganz schön in deinem Buch den Moment nach dem Diagnoseanruf. Da sitzt du nämlich mit deinem Mann Konsti im Auto und konntest dich im Grunde nicht bewegen. Und die Frage, die dir da durch den Kopf ging, war, ja, wie sagt man seinen Kindern, dass man Krebs hat? Stelle ich mir auch total schwierig. Wo vielleicht sagst du nochmal, alle, die dich auf Instagram oder in deinem Blog nicht so verfolgen, wie alt waren deine Kinder damals? 3?
Genau,
hast du ja,
also
bei ihr?
5 war unsere Jüngste zu dem Zeitpunkt. Meine große Tochter war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt und unser mittlerer Sohn 12, knapp 12.
Also zwischen 5 und 14 ist ja auch eine ziemliche Range,
ja.
Wo man das Kindern ja auch sehr unterschiedlich sagen muss.
Genau, also ich sag mal, alle Schulformen waren dabei. Ich glaube, so beschreibt es das ganz gut, ne? Oder Kindergarten, genau.
Okay, aber zurück zur Frage, wie sagt man seinen Kindern, dass Mama Krebs hat? Und wie haben die darauf reagiert?
Also erstmal ist es so, dass ziemlich viele Menschen ihre Diagnose am Telefon erhalten. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Das habe ich erst beim Schreiben jetzt mitbekommen. Man stellt sich das ja immer so vor, dass man irgendwo hingeht, in so Filmen oder so sieht man das und dann sitzt da jemand und sagt, sie haben Krebs und dann weinen alle. Aber das ist gar nicht so üblich. Üblich ist, dass ein Anruf aus dem Krankenhaus kommt nach einer Untersuchung, wo dann jemand sagt, wir haben da was gefunden, sie haben Krebs, bitte kommen Sie doch morgen oder spätestens übermorgen zum Gespräch. Also das war schon mal der erste Schock sozusagen, um das zu verarbeiten, passiert gar nicht in so einem geschützten Raum, sondern bei mir zum Beispiel an der Ampel im Auto.
Ganz schrecklich, ja. Man weiß ja nie, wo man die Leute gerade erwischt.
Ganz genau. Und ich hatte sogar gesagt, bei meiner Untersuchung am Tag davor, sollten Sie etwas finden, rufen Sie mich bitte morgen nicht an. Ich bin morgen verhindert. Ich kann nicht gut telefonieren. Hatte ich noch gesagt. Sie riefen aber trotzdem am nächsten Tag an, was ja auch eine Art von Dringlichkeit ausdrückt. Ne? Mhm. Genau. Und dann sind wir erstmal nach Hause gefahren und ich habe nichts gesagt am Telefon, außer okay, okay, okay. Und habe Konsti den Termin gesagt, wo wir hin müssen. Oder ich in 2 Tagen.
Aber Entschuldigung, ich muss einmal kurz nachhaken. Mhm. Es scheint ja auch so zu sein, dass am Telefon jetzt auch nicht so total viel Info auf dich.
Nein, gar nicht.
Sondern einfach nur, sie haben Krebs. Das kann ja von bis alles Mögliche bedeuten.
Richtig, genau. Das kann von bis alles Mögliche bedeuten. Nein. Das heißt, du bist erstmal darauf angewiesen, dass du diesen Termin dann hast, den du natürlich jetzt in dem Moment erstmal so gesagt kriegst und jetzt auch nicht darüber nachdenkst, sondern erstmal ist es wie so eine Art Arschtritt oder so eine Art Kickoff aus dem Hamsterrad raus, ne? Punkt. Mhm. So. Genau, dann sind wir nach Hause gefahren und ich bin erstmal auf dem Sofa zusammengesackt. Also ich konnte gar nichts sagen. Und ich glaube, Konzi ist ganz geschäftig geworden erstmal. So in der Übersprungshandlung, Tee kochen, irgendwie die Kinder beschnuddeln, alles, was da zu tun ist. Und dann habe ich meine Schwester angerufen als erstes und habe gesagt, du musst kommen, sofort, gibt auch keine Kompromisse, du musst jetzt kommen. Und dann ist sie auch gekommen, auch gar nicht mehr, hat gar nicht gefragt, was ist, sondern kam. Und dann haben wir sozusagen überlegt, okay, wie sagen wir es jetzt? So. Und letzten Endes haben wir den Kindern ganz offen im ersten Gespräch gesagt, okay Leute, da ist eine Diagnose, Mama hat Krebs, wir wissen aber noch nicht, was das bedeutet, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wir wissen nicht, was das heißt, aber wir sagen euch schon mal Bescheid, dass sich einige Dinge jetzt ändern werden und dass da bestimmt ein Weg vor uns liegt, den wir noch nicht kennen, aber den wir jetzt gehen werden.
Also ihr habt gleich sofort Tacheles gesprochen, also noch an dem Tag. Man hätte ja auch sagen können, okay, jetzt warten wir erstmal ab.
Das wäre nicht möglich gewesen mit meinem Zustand danach. Mhm. Also ich sag's mal so, ich kannte keine Panikattacken vorher. Ich wusste nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß auch nicht, ob das eine gewesen ist, aber meine Beine und Arme, es hat wie so ein Schockzustand. Ich habe einfach komplett gezittert am ganzen Körper. Und insofern war das vielleicht sowas. Und da wäre, glaube ich, nicht gut zu verstecken gewesen, was hier gerade passiert, wenn da zwei Eltern völlig durchgedreht nach Hause kommen und dann noch die große Schwester von der Mama in der Tür steht. Genau. Und ein ordentliches Gespräch haben wir erst mit den Kindern geführt, nachdem wir im Krankenhaus waren und wussten, was die Diagnose ist und unsere Fragen gestellt haben und mit diesen Antworten nach Hause gekommen sind und dann den Kindern auch konkret sagen konnten, es ist eine aggressive Form von Krebs, es gibt mehrere Herde, ich hatte mehrere Tumore zum Beispiel und auch schon befallene Lymphknoten, das ist nochmal ein Unterschied zu anderen Krebssachen. Es war schon klar, dass es quasi auf Chemotherapie herauslaufen würde unter anderem. Das sind ja alles so Sachen, die kriegt man erstmal mitgeteilt und danach entscheiden sich dann die Behandlungswege nach weiteren Untersuchungen. Aber nachdem die Grundfesten klar waren, haben wir mit den Kindern gesprochen und haben dann den Kindern gesagt, jetzt wäre auch der Punkt, wo wir gerne mit euren Bezugserziehern oder Lehrkräften sprechen würden. Und zwar nicht, um die Kinder irgendwie zu bevormunden oder ihnen irgendwelchen Raum zu nehmen, sondern eher, um sie auch zu schützen vor dem, was auch emotional auf sie zukommt und das, was ihnen vielleicht auch Sicherheit geben kann. Ne? Also gerade beim Kindergartenkind. Meine Tochter ist ja jetzt 9 und ich sag's mal so, sie ist sehr, sehr anhänglich nach der Diagnose. Ne? Punkt. Das ist so. Und es war schon gut, glaube ich, das auch den Kindern zu sagen, dass wir das jetzt machen werden, dass die Bescheid wissen müssen in der Schule und im Kindergarten, dass wenn dort was ist, dass die wissen, okay, alles klar, da dreht gerade zu Hause ein bisschen, sind gerade schwierige Sachen am Laufen. Ja.
Aber ihr habt es gleich, Entschuldigung, Flo, aber ihr habt sozusagen den Kindern es gleichzeitig gesagt.
Ja.
Man hätte ja sagen können, okay, eine Fünfjährige muss das anders erklärt werden.
Genau, das sind dann die Differenzierungen, die wir gemacht haben, nachdem wir in der Klinik waren und wussten, was auf uns zukommt. Erstmal haben wir ihnen das Grundgerüst gesagt, aber die Differenzierung haben wir genau dann unterschiedlich gemacht und da hast du natürlich recht, die gehen ganz unterschiedlich damit um. Unsere große Tochter hat sehr viel gegoogelt, was man eigentlich gar nicht machen soll, sich sehr viel belesen. Unser Mittlerer hat, glaube ich, einfach zugehört und die Jüngste hat nur die Informationen erhalten, die wir ihr gegeben haben.
Ja. Und ihr habt sie von vornherein mit auf die Kommunikationsreise genommen, sage ich mal, als Kommunikator.
Genau. Das haben wir auch zusammen so entschieden. Also wir haben quasi nach der ersten Schocksache hat mein Mann gesagt, okay, wir müssen kurz mit den Kindern sprechen, was los ist. Mhm. Okay, das haben wir gemacht. Haben da erstmal keine weiteren Erklärungen zugegeben, erstmal nur den Ist-Zustand gesagt und haben danach versucht, die Sachen zu unterscheiden.
Mhm. Jetzt hat Konstantin für dein Buch auch einen Gastbeitrag verfasst, was ich sehr schön finde. Und er hat offen über seine Perspektive als eben Partner gesprochen. Dass das ein extrem tiefgehendes Thema für beide Seiten, für alle Seiten eigentlich, auch für die Kinder, ist denke ich mal, klar. Und trotzdem ist es wahrscheinlich einfach, ist es nicht einfach, gerade wie er auch schreibt, über Machtlosigkeit und über die Liebe als solches, weil die verändert sich ja in gewisser Weise auch ein Stück weit. Wie habt ihr es geschafft, euch als Paar einerseits nicht zu verlieren, aber überhaupt erstmal diese Reise zu gehen? Also erstmal war ja wahrscheinlich erstmal Kinder. Die müssen jetzt informiert werden und müssen organisiert werden und sowas. Und dann kamt ihr ja sicherlich an nächster Stelle.
Ja, also das ist ein wirklich schwieriger Prozess. Und ich glaube auch, dass das ganz oft unterschätzt wird, was man auch daran sieht, dass sich nach so einer Erkrankung die Menschen, die erkrankt waren, ganz oft grundlegende Veränderungen treffen während der Erkrankungsphase. Und letzten Endes ist es so, dass wir uns, glaube ich, dadurch näher gekommen sind, weil durch die Krebserkrankung wir uns noch mal mehr aufs Wesentliche reduziert haben. Ich meine, wir drei kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen und Konsti und ich sind sehr aktive Menschen, sind wir immer gewesen und wir brauchen das auch. Wir brauchen Menschen um uns herum und Events und all das. Und das haben wir natürlich ab dem Moment alles komplett gecuttet. Wir haben uns aufs Wesentliche konzentriert, auf uns und auf die drei Kinder und vielleicht noch die enge Familie oder den Freundeskreis. Und das hat uns sehr gut getan. Wir haben uns nicht ablenken lassen. Und wenn es da äußere Einflüsse gab, die sozusagen gesagt haben, hier, willst du nicht mal oder kannst du nicht da? Nein, das ist das Wichtigste. Und das ist der Kern und für den haben wir uns entschieden. Und wir haben uns immer wieder neu dafür entschieden. Und wir haben angefangen, ab Anfang an spazieren zu gehen, fast jeden Tag. Das habe ich mir auch gewünscht. Also natürlich ist mein Mann weiter arbeiten gegangen und das musste er auch und hat die ganze Care-Arbeit übernommen, auch das musste er. Aber er hat, so weil es ihm möglich war, mich auf meinen täglichen Spaziergängen begleitet. Und wir haben einfach da über Dinge geredet, über die wir schon lange nicht mehr gesprochen haben. Also wie geht es uns wirklich? Was sind unsere Träume, unsere Wünsche? Wie verändert sich das? Und wir haben auch in der Zeit zum Beispiel festgestellt, dass sich unsere Vorstellungen vom zukünftigen Wohnen zum Beispiel verändert haben bei beiden. Und wir jetzt im Moment an dem Punkt stehen, dass wir sagen, wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, wenn zwei Kinder ausgezogen sind, nochmal umzuziehen. Das haben wir vorher so nie besprochen, aber das hat sich eben in uns verändert. Und ich glaube, es ist wichtig, den Weg der Veränderung dann wieder gemeinsam zu gehen. Und ich muss sagen, oder wir beide, wir sprechen auch offen drüber, uns hat das, das uns nochmal näher gebracht. Und wahrscheinlich auch, weil mich die Erkrankung weicher gemacht hat. Das ist so, weicher und ruhiger. Ich bin so bescheuert, das klingt sehr viel sesshafter oder ruhiger geworden, was natürlich auch damit zusammenhängt, weil ich es gesundheitlich gar nicht mehr schaffe, viele Dinge zu machen. Mhm. Ne? Und danach richtet sich unser Leben jetzt. Es richtet sich eben danach, wie viel Kraft da ist. Und dadurch haben wir sehr viel mehr Zeit, gemeinsam zu kochen, gemeinsam spazieren zu gehen und ab und zu gehen wir sogar ins Kino, sozusagen.
Ist das nicht, also es hört sich gerade so ein bisschen an wie so ein Aufbruch. Auch wenn auch mit Aufbruch eigentlich immer irgendwie was Positives verbunden wird. Aber in dem Fall ist es ja wahrscheinlich auch ein Stück weit um, ich weiß nicht, korrigiere mich, aber doch am Laufen zu bleiben, oder? Mhm. Und nicht in so alte Strukturen plötzlich zu versanden.
Absolut. Also genau, ich sag immer so, ich glaube, diese Veränderung wäre auch ohne Krebs gekommen, weil man einfach irgendwann merkt, wie die eigenen Ressourcen sind oder die Wechseljahre kommen oder die Midlife-Crisis oder was auch immer. Genau. Aber ich glaube, sich neue Routinen zu suchen oder sich miteinander zu verändern, ist immer ein Punkt, der kommt. Und wie gesagt, es hätte dafür den Krebs nicht gebraucht, aber ich glaube, wir haben ganz gut die Kurve gekriegt, eben zu sagen, wir verändern uns gemeinsam und wir haben da auch Lust drauf und wir lassen das auch zu.
Mhm. Aber also verbessere mich, wenn es nicht so ist, aber ich habe auch mal gelesen, dass nach Ende so einer Krankheit oder Therapie auch oftmals eine Trennung steht von Paaren. Einfach, weil es denen nicht wie euch gelungen ist, näher zusammenzuwachsen, sondern dass einfach der Graben viel größer wird.
Ja, und das ist die Machtlosigkeit, ne, über die Konsti auch schreibt, weil letzten Endes ist es so, man geht allein durch diese Erkrankung durch. Also die Partnerin oder der Partner kann einem die Hand halten, kann einem die Schüssel halten und einen zu diesem Termin bringen. Aber den Kampf, den kämpfst du allein. Du sitzt alleine in diesem Chemostuhl, du siehst alleine dich im Spiegel an und denkst, wer ist dieser Mensch ohne Haare, ohne Augenbrauen, ohne Körpergefühl. Das machst du alleine mit dir aus. Und ich glaube wirklich, dass du in dem Moment immer entscheiden musst, bist du hier noch richtig? Fühlt sich das für dich hier noch richtig an? Und ich sag's mal so, ich habe einfach, glaube ich, vor über 20 Jahren eine sehr gute Wahl getroffen, mir jemanden zu suchen, der alle Wege mit mir geht. Genau, und da auch sich nicht abschrecken lässt, sage ich mal so, ja, von all den Dingen. Aber es ist so, also das ist klar, und die Statistik ist wirklich hoch, der Trennungen danach. Oh, und ich kann das verstehen, weil das ist so einschneidend und du überdenkst alles. Du überdenkst alles. Du denkst darüber nach, okay, ist das noch mein Körper? Wie fühle ich mich gerade? Bin ich zufrieden mit meiner Arbeit? Wofür gebe ich meine Lebenszeit drauf? Wofür möchte ich meine Lebenszeit draufgeben? Und das sind existenzielle Fragen. Die kann man für sich allein beantworten. Dann kommt man vielleicht zu dem oder dem Schluss. Und ich habe das aber gemacht, dass ich sie eben nicht nur mir allein gestellt habe, sondern ich habe meine Gedanken dazu eben ganz klar auf meinen Spaziergängen geteilt.
Hm. Ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, als du sagtest, dass du vor 20 Jahren die richtige Entscheidung getroffen hast. Das ist einfach schön.
Ja, finde ich auch.
Also zurück zur Diagnose. Du schreibst in deinem Buch, dass du anschließend im Grunde weiterhin ganz normal Mutter sein wolltest. Also zum Elternarm radeln, Brotdosen schmieren. Und irgendwann hat verständlicherweise natürlich dein Körper Stopp gesagt. Ja, wie geht man damit um? Man will Normalität, auch für sich selbst und für seine Familie. Aber irgendwann sagt der Körper, nee, keine Normalität mehr. Also was geht
ja, das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm. Also ich bin am Abend, nachdem wir im Krankenhaus waren und ich meine Diagnose und den ersten Fahrplan bekommen habe, bin ich zum Elternabend gefahren, zum ersten Elternabend in der Schule für unser Kind, was dann eingeschult wurde im September. Und mir war das so wichtig, da hinzufahren. Ich wollte das. Alle haben gesagt, warum? Du musst jetzt da nicht fahren. Da habe ich gesagt, doch, ich will das jetzt machen. Das ist mir wichtig. Und während ich da saß, ehrlich gesagt, habe ich schon gemerkt, ich kriege gar nichts mit von dem Elternabend. Also ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich saß da, glaube ich, nur, genau, weil ich es eben unbedingt wollte, weil ich gedacht habe, ich lasse mir jetzt doch von diesem Scheiß hier nicht meine mütterliche Fürsorge oder mein Leben versauen. Und das wurde im Laufe der Zeit natürlich immer schlimmer, ne? Also die Einschulung unserer Tochter zum Beispiel, das tut mir auch einfach so leid, weil sie keine so tolle Einschulung hätte, also haben konnte wie die anderen beiden, ne? Das ging einfach nicht. Es haben sich alle bemüht und ich durfte mich aufs Sofa legen, aber es war eben trotzdem ein Samstag und ich hatte Dienstag Chemo und da geht's einem nicht gut, da geht's einem gar nicht gut, ja. Und ich saß da bei dieser Einschulung mit Turban und Maske, damit mich keiner ansteckt mit irgendwelchen Viren, durfte mir noch einen doofen Kommentar anhören, warum ich eine Maske trage in dieser Einschulungshalle da. Und habe mich noch umgedreht und habe überlegt, ob ich mir jetzt meine Mütze vom Kopf reiße, dem meine Glatze zeige und sage irgendwie, ne? Aber habe ich nicht gemacht, so. Aber das ist so. Das ist, ich möchte ja sozusagen den Kindern, wollte ich eben eine ganz normale Kindheit, soweit es geht, ermöglichen. Und dieser Spagat, der fällt einem irgendwann immer schwerer. Also habe ich mich darauf fokussiert, was kann ich machen, um für sie Normalität ein Stück am Laufen zu halten. Und ich habe es dann so gemacht, ich habe meine Jüngste, als sie in die Schule gekommen ist, versucht, jeden Morgen zur Schule zu bringen. Also Krebsmedikamente haben einen entschiedenen Nachteil, man schläft sehr, sehr wenig, weil da ist immer irgendwas Aufputschendes drin, du bist nachts wach, du kannst nicht, du hast Schmerzen, das ist, du bist also wach. So, da kannst du auch morgens das Kind zur Schule bringen, mit dem Fahrrad, obwohl Gleichgewicht ist schwierig, oder laufen. Aber einfach so eine kleine neuen Routinen für die Kinder sozusagen, damit die merken, alles klar, die ist noch da, die bemüht sich hier sozusagen, ne? Oder ich habe angefangen, kochen zu lernen. Ich habe vorher gar nicht gekocht bei uns zu Hause. Keine Chance. War gar nicht mein Thema. Inzwischen teilen wir uns das hier wirklich gut auf, um den Kindern zu zeigen, ich bin da. Aber es ging eben viele Sachen nicht mehr. Ich konnte nicht mehr mit ihnen zu ihren Terminen fahren. Ich musste bei allen Einladungen sagen, nein, tut mir leid, Besuch ist nicht. Es darf niemand herkommen mit Schnupfnase. Nein, tut mir leid, wir können jetzt nicht spontan dahin fahren. Nein, ne? Also ständig musst du Nein sagen und das tat mir auch wirklich weh und sehr leid. Und da war ich sehr dankbar, dass wir dann eine Haushaltshilfe hatten über die Krankenkasse irgendwann, die ganz viel davon abgefedert hat und die wir sage und schreibe, ich glaube, 8 Monate fast hatten. Und wir haben die so lieb gewonnen, dass das inzwischen auch die Firmenpatin von unserer großen Tochter geworden ist. Weil wir die so aufgenommen haben in unserer Familie, dass wir gesagt haben, ganz ehrlich, du passt zu uns, hast du nicht Lust, auch ein bisschen offizieller Teil der Familie zu sein? Hat sie ja gesagt.
Auf deine Kinder, all das, die Neins und das, was letztendlich auch anders gelaufen ist, hast du mit ihnen darüber auch danach mal gesprochen oder verstehen sie das oder machst du dir da sehr viel Gedanken, dass vielleicht, weiß ich nicht.
Also das ist ganz unterschiedlich. Meine große Tochter, die ist ja jetzt auch ausgezogen inzwischen im Dezember und macht eine Ausbildung und ich glaube, für die ist es ganz oft dieses, jetzt ist es ja auch schon 4 Jahre her, jetzt komm mal langsam drüber weg, Mama, Ding. Und dann sage ich aber, sorry, ich krieg noch 8 Jahre lang jeden Monat Spritzen, muss Medikamente nehmen, muss alle 6 Wochen Blut abgeben. Das ist nicht vorbei. Ich bin chronisch krank. Ja, also ich bin in Teilrente, weil ich einfach so krasse Nachwirkungen und Einschränkungen durch diese Erkrankung habe. So, da muss man erklären, muss man echt Erklärungsarbeit leisten, um da sozusagen nicht in solche komischen Bilder zu rutschen. Beim Mittleren ist es so, der ist sehr sensibel und sehr verständnisvoll. Genau, der ist, glaube ich, der nimmt das so hin, wie es kommt. Und ich glaube, dem kommt das etwas Ruhigere sowieso mehr entgegen, was wir jetzt leben. Und bei der Jüngsten ist es so, dass ich probiere, durch ganz viel gemeinsame Qualitätszeit diese Verlustängste, die sie definitiv hat, ein bisschen auszugleichen. Also, wenn ich Zeit habe, nehme ich mir wirklich Zeit mit ihr alleine, Sachen zu machen. Das habe ich vorher auch schon. Aber wir reden jetzt mehr drüber, auch sie und ich. Ne? Ich sage auch so, jetzt machen wir was. Und was wünschst du dir denn? Was würdest du gern machen? Ne, dass man das so ein bisschen. Aber es ist ganz unterschiedlich, weil die drei auch einen komplett unterschiedlichen Umgang mit der Erkrankung haben. Und bei mir ist es ja so, das war ja auch eine eurer Fragen, es ist ja nicht das erste Mal, dass sie Krebs in unserer Familie erlebt haben.
Wäre meine nächste Frage.
Genau. Insofern kannten die, die Große kannte das schon durch meine Mutter. Und das war sozusagen, glaube ich, für sie so einen, nochmal so ein Einschnitt, weil letzten Endes ist das, was natürlich auch bei den Kindern im Kopf losgeht. Okay, meine Uroma, meine Oma, meine Mutter, wann bin ich dran? Ne? Und da muss man auch viel drüber sprechen und mit ihnen da im Gespräch bleiben.
Finde ich ganz spannend, dass du sagst, einerseits, ne, du hast dann ja fest oder das Wissen irgendwann erlangt, dass es ja eigentlich ja vorprogrammiert war. Also du sagst, du sprichst mit den Kindern drüber. Wie spricht man denn mit Kindern über den eigenen Krebs? Man weiß es ja nicht. Es ist ja alles nur Annahme. So.
Genau, also wir haben uns damals an die Krebsberatungsstelle gewandt und haben sozusagen gefragt, ob sie Psycho-Onkologen für Kinder empfehlen können oder Hilfe, wo die Kinder sich hinwenden können. Und 2 von 3 Kindern haben auch gesagt, sie finden es gut, sie würden es in Anspruch nehmen. Die Jüngste, die war dafür noch zu klein mit 5, die haben wir da eben einfach durch Freunde und so ein bisschen anders aufgefangen. Und da haben wir das Thema zum Beispiel auch zur Sprache gebracht. Ne? Und da gibt's ja Regularien für. Man kann sich erst ab 18 testen lassen auf Genmutationen. Ich hatte mich sogar schon testen lassen bei der Erkrankung meiner Mutter. Damals wurde dieses Gen, was ich habe, aber noch nicht getestet. Das heißt, ich bin da rausgegangen und hat mir gesagt, na ja, Sie haben eine erhöhte Chance, aber Sie haben kein Gen. Tada! Falsch. Ja. Insofern war es so, dass wir den Kindern gesagt haben, es gibt diese Möglichkeit ab 18 und ihr könnt frei darüber entscheiden, wie ihr damit umgeht. Und bei uns ist es so, dass unsere große Tochter die Testung bereits jetzt hinter sich hat. Die Ergebnisse stehen noch aus. Sie hat mit 18 entschieden, sie möchte es sofort wissen, weil sie einen Umgang damit finden möchte. Sie ist ein sehr analytischer Typ. Bei unserem Sohn ist es ja noch ein bisschen anders. Der ist eh schwer behindert, hat also noch andere Sachen. Da sind wir mit dem SPZ im Gespräch. Dort wurden auch bereits die Blutabnahmen getätigt. Aber er kann sich überlegen, ob er mit 18 das Ergebnis mitgeteilt bekommen möchte oder nicht.
Okay. Ja. Also es bestehen die Möglichkeiten, schon mehr Interventionen zu betreiben mit den Kindern als...
Absolut. Also du könntest theoretisch auch selber diese Testung bezahlen. Ich weiß, dass einige Krebspatientinnen das machen. Mhm. Die sagen, sie möchten unbedingt wissen, ob ihre Kinder das haben. Das sind dann, kostet irgendwie 10.000 Euro und dann weißt du das. Ich weiß aber nicht, das ist meine persönliche Meinung, ob es gut ist, die Kinder mit so einem Schreckgespenst aufwachsen zu lassen oder ob man ihnen nicht damit auch ein Stück weit Freiheit nimmt. Weil es gibt sowieso keine Vorsorge. Es gibt nur eine Früherkennung. Und bei dem Gen zum Beispiel, was ich habe und was meine Mutter hat und wahrscheinlich auch meine Großmutter hatte, ist es so, dass du etliche Vorsorgeuntersuchungen machen kannst. Aber die können dir sowieso nur sagen, okay, da ist jetzt was oder da ist eine Veränderung und da müssen wir operieren oder da müssen wir was machen. Mhm. Aber schützen davor können die dich nicht.
Mhm. Okay, das ist natürlich ein sehr tiefes Dilemma als Eltern. Inwieweit möchtest du eigentlich das Leben der Kinder dadurch beeinflussen, ne?
Absolut, absolut, finde ich. Und das sozusagen, ich bin ja immer dafür, dass die möglichst frei aufwachsen, sozusagen, also frei im Sinne von sorgenfrei, nicht im Sinne von ganz frei. Insofern finde ich, der Rahmen, den man da vorgegeben hat, eben ab 18 auch verantwortlich zu sagen, selbstverantwortlich zu entscheiden, ich möchte das wissen oder nicht, den finde ich gut. Fakt ist, sie hätten das Anrecht darauf, sich testen zu lassen durch diese Familiengeschichte. Das Anrecht haben sie. Und das ist gut und dann können sie entscheiden, wie sie das machen wollen.
Mhm. Hallo, mal ein anderes Thema in diesem Spektrum. Auch ein Thema, über das kaum jemand spricht, aber das du in deinem Buch auch ansprichst, nämlich Krebs macht arm. Mhm. Du beschreibst ja, wie nach, ich glaube, 78 Wochen das Krankengeld ausläuft und plötzlich ein Brief der Krankenkasse kommt. Wie habt ihr das als Familie finanziell überlebt? Und warum ist das Bürokratiechaos für Krebskranke eigentlich so eine Zumutung? Also es ist ja nicht so, dass die Krankheit oder Diagnose an sich nicht schon schlimm genug wäre. Und dann kriegt man da noch diese Hürden, die man auch noch überwinden muss.
Genau.
Wie seid ihr da durchgekommen?
Fakt ist, dass du 6 Wochen ja von deinem Arbeitgeber oftmals sozusagen noch Geld kriegst und dann hast du 72 Wochen, in denen du sozusagen dieses Krankengeld kriegst und du rechnest schon in deiner Erkrankung, rechnest du schon mit in deinem Hirn, oh Gott, wann enden eigentlich diese 72 Wochen und was passiert danach? Und dann kommt ein Brief und da steht drin, ihre Wochen enden jetzt und da haben sie keinen Bezug mehr und jetzt können sie einen Antrag stellen bei der Bundesagentur für Arbeit für ALG 1 oder Bürgergeld. Ja, das ist der Brief, der kommt. Hm. Und dann sitzt du erstmal da und denkst, Moment mal, in meinem Hirn waren da aber noch mehr Wochen übrig, ja, und beginnst erstmal nachzurechnen. Und das war wirklich schlimm, weil du nicht weißt, ob du nächsten Monat oder übernächsten Monat irgendwie Geld auf deinem Konto hast. Weil das interessiert die ja nicht. Die stellen auf jeden Fall dann die Zahlungen ein, ob dann schon Bescheid da ist von einer Agentur für Arbeit oder vom Bürgergeld. Das ist denen total egal. Das ist dann so. Und in unserem Fall war es so, dass ich dann einen Antrag gestellt habe bei der Krebshilfe auf einen einmaligen Zuschuss. Und jetzt kommt die Krux daran. Das ist an sich eine super Sache und ich finde das auch wirklich sehr wertvoll. Du musst dich dafür auch sehr nackig machen, sage ich mal so, ne, mit all den Unterlagen. Das kennen wir ja im Bürokratiechaos. Also belegen, wie du wohnst, wie viel du ausgibst, was der andere Mensch verdient, was die Kinder irgendwie haben und so weiter und so fort. Und dann kriegst du einen Zuschuss. Und diesen Zuschuss kriegst du einmal in deinem ganzen Leben. Einmal darfst du den beantragen. Das bedeutet also, Menschen, die zum Beispiel wieder an Krebs erkranken, die dürfen den nicht nochmal stellen, den Antrag. Das ist wirklich nur eine einmalige Hilfe. Ich habe diesen Antrag gestellt damals, weil dann klar war, okay, jetzt kommen hier auch noch zwei Klassenfahrten. Ich weiß gerade nicht, wie das gehen soll, weil wir sind in unserem Lebensmodell immer darauf angewiesen gewesen, dass wir zwei Einkommen haben. Ne, das ist bei den meisten Familien so. Und wir haben ja erst 2019 sind wir ja umgezogen. Wir haben einen Hauskredit laufen. Und ne, das war klar. Also wir hatten uns schon darüber Gedanken gemacht, okay, müssen wir umziehen? Wie machen wir das? Ne, was passiert dann? Und ich habe dann diesen Antrag gestellt auf ALG 1. Und das lief auch, aber es lief eben erst 6 Wochen später. Das heißt, es gab eine große Finanzierungslücke und du kannst bei Krankengeld kein Geld zurückleben, weil das ist ja auch schon nur prozentual das, was von deinem Einkommen übrig bleibt. Ne? Und insofern muss ich sagen, diese Stiftungen, und die habe ich im Buch auch aufgeführt, und diese Möglichkeiten, diese Anträge zu stellen, die sind sehr hilfreich und sehr gut. Was ich nicht verstehe, ist, dass man es nur einmal in seinem Leben stellen darf. Wie gesagt, für Familien, die andere nochmal Situationen haben, metastasiert sind oder palliativ sind, ist das sicherlich eine ganz andere Herausforderung. Genau. Und irgendwann kommt dann dieses Geld vom Amt, und mit diesem Geld kommen aber neue Verpflichtungen. Und dann musst du wieder zum Gespräch. Also ich zum Beispiel musste zum Vermittlungsgespräch, obwohl ich ja angestellt bin. Ich habe ja einen Job. Aber das ist denen ja egal. Ich saß also dann da und musste der Frau sagen, ich komme jetzt hierher, weil ich habe diesen Antrag gestellt, aber wissen Sie, eigentlich habe ich einen Job und ich mag meinen Job. Ich möchte auch gerne hin zurückgehen, aber ich kann ja nicht, weil ich kriege gerade Chemotherapie und mir geht's nicht gut und ich kann nicht arbeiten gehen. Also das ist ja ein totaler Quatschtermin für beide Seiten. Also die brauchen mir ja keine neuen Jobs vorschlagen und ich kann gar keinen neuen Job annehmen. Und dann denke ich so, für diese Situation ist es für Familien einfach nicht richtig. Ich finde, da fehlt was, da ist eine Versorgungslücke.
Ja. Ich muss noch auch einmal auf eure Paarbeziehung zurückkommen, weil ich meine, du hattest Todesangst. Weil Konsti hatte auch Todesangst um seine Frau. Du sagst, es war ein aggressiver Krebs. Dann noch diese finanziellen Sorgen, die noch hinzukommen, abgesehen davon, dass ihr drei Kinder habt und da weiß man ja schon, wenn beide gesund sind, beide Eltern, dass das sehr herausfordernd ist. Abgesehen von diesen täglichen Spaziergängen, die du schon erwähnt hast, hattet ihr beide zusammen oder auch getrennt voneinander noch irgendwelche Strategien, um da mental gut rauszukommen?
Also ich bin zur Psycho-Onkologin gegangen, im Schnitt alle 4 Wochen, wenn ich sozusagen im Krankenhaus war für irgendwelche Untersuchungen, da muss man dann sehr regelmäßig häufig hin, bin ich alle 4 Wochen zum Gespräch gegangen und habe da ganz viel meiner Sorgen und meines Ballasts abladen können. Konsti ist auch mitgekommen ab und zu, aber nicht in dieser Regelmäßigkeit, und er hat sich dann einfach Freunde gesucht, enge Freunde gesucht. Er kommt ja aus einem Netzwerk, wo sehr viele Seelsorger sind, wo er sozusagen dann, glaube ich, mit seinen Sorgen hin konnte.
Okay, aber tatsächlich und reden, hört sich
reden,
so
reden, an. Reden und schreiben. Also das war auch einer der Gründe, warum wir beide auch gesagt haben, wir müssen das aufschreiben. Dass du wirst sonst wahnsinnig, du kannst es gar nicht verarbeiten, wenn du es nicht aufschreibst. Und dann haben wir ja auch beide angefangen, sehr offen darüber zu schreiben. Und das war auch so, dass dann einige Leute uns gesagt haben, wir finden es nicht gut, dass ihr so offen darüber schreibt.
Ist das so?
Also, ja.
Okay. Was
wir haben dadurch auch
Grund?
Freundschaften verloren, zum Beispiel. Okay. Weil sie finden, das ist ein Thema, was nicht in die Öffentlichkeit gehört. Dass man auch über Krebs schreibt und darüber schreibt, wie schlimm das ist für Familien. Und würde sich nicht gehören. Dann habe ich gedacht, okay, das ist gut, dass es sich für dich nicht gehört, aber das ist meine Erkrankung und mein Leben und ich muss das jetzt hier aufschreiben, weil sonst drehe ich durch.
Das ist bitter.
Ja.
Und nicht nachvollziehbar.
Nee. Nein.
Es ist vor allem eine ganz individuelle Entscheidung. Also jeder Mensch, der krank ist, entscheidet, ob er oder sie darüber sprechen möchte, schreiben möchte oder was auch immer. Und für mich war klar, wenn ich das schon diesen Einschnitt habe in meinem Leben, der mich prägen wird und der eine neue Facette von mir dazu bringt, die ich nie haben wollte, dann werde ich das festhalten. Und allein schon, wenn ich es für meine Kinder mache, dass die später mal nachlesen können, okay, was waren das eigentlich für krasse Zeiten?
Ja, und allein das wirklich, die Information, die Erfahrung, die ihr da mitteilt, werden so vielen anderen Familien helfen können.
Ja, absolut.
Ja, ob das jetzt die Bürokratie ist oder meine nächste Frage, das Thema Mental Load, was ja eigentlich auch eine Auswirkung eben davon war. Ne? Also Konsti hat ja, hast du erzählt, ganz viel, hat eigentlich die 100% der Care-Arbeit übernommen.
Ja.
Was rät man beispielsweise jungen Vätern, die auch in solche Situationen plötzlich kommen, unvorbereitet, aber klar, ist ja nun mal einfach so. Was rät man denn denen dann?
Und also, man muss, Entschuldigung, ich muss noch einmal hinzufügen, man muss sagen, dass wenn man euch verfolgt hat, auch schon vor deiner Diagnose, natürlich weiß, dass ihr schon sehr viel 50-50 geteilt habt. Also das war jetzt...
Also Konsti hat deine 50% ja mit übernommen.
Da gibt es ja andere Familien, wo die Frau viel, viel mehr trägt und wo es dann wahrscheinlich noch schneller kracht, sage ich mal auch.
Ja, also auf jeden Fall war das, ich weiß nicht, ein ungewollter emanzipatorischer Akt sozusagen, ne? Sozusagen. Also plötzlich waren eben die 100%. Also wir organisieren uns ja seit Jahren mit so Listen, wo dann die Schuhgrößen der Kinder drin stehen oder Einkaufslisten, auf die wir irgendwie immer online Dinge stellen und wer unterwegs ist quasi, ruft sich die Liste auf und macht den Einkauf. Da wird jetzt nicht lange drüber geredet, sondern es ist dann einfach so, die Termine der Kinder besprechen wir immer sonntags. Wer geht zu welchen Terminen, wer übernimmt das? Bei längerfristigen Terminen sozusagen tragen wir uns beide das in Online-Kalender ein und entscheiden dann sozusagen, wer da hingeht. Insofern war das ganz klar. Also es war dann ab dem Moment, wo klar war, okay, dienstags gibt's Chemo, montags ist Blutabnahme, dienstags geht Chemo. Das heißt, bis freitags bin ich gar nicht in der Lage, irgendwas zu tun, außer im Bett zu liegen, spazieren zu gehen, vielleicht noch eine Runde irgendwie mal jemanden zu treffen, der mir was zu essen vorbeibringt. Samstag, Sonntag geht wieder und dann kommt schon wieder der Montag. Und dann war ganz klar, wir müssen erstmal alles reduzieren, was keine Relevanz hat. Und wir haben alles reduziert, was keine Relevanz hat. Also unsere Kinder verfolgen jetzt auch seitdem jeder nur ein Hobby. Und dieses Hobby ist das gleiche Hobby und findet am gleichen Ort statt. Die klettern beide in der Kletterhalle. Und das ist so geblieben. Ne? Also das, wir haben alles andere, es gab kein Tanzen mehr, kein was, gab es nicht mehr ab dem Moment. Es war klar, es geht nicht mehr. Außer es hätte jemand anders übernommen und das wollten wir auch nicht allen anderen zumuten. Wir hatten dann eine Haushaltshilfe und die hat Essen gekocht und die war da und hat die Kinder geholt und gebracht. Aber ne, dann ist ja auch die Stundenzahl begrenzt. Also alles, was unnütz ist, kommt weg. Ja, als erstes. Das würde ich raten. Und zweitens, nochmal ganz klar eine Liste schreiben, was sind die wichtigen Dinge, die wirklich alle in der Familie benötigen. Also alle benötigen Schuhe, alle benötigen Anziehsachen, alle benötigen was zu essen. So, das sind die wichtigen Dinge und da muss man sich absprechen. Und alles, was darüber hinaus ist, ist erstmal Quatsch.
Also es klingt ja auch ein Stück weit so, dass das dazu führt, dass man wirklich einfach mal auch an die Grundfesten seines täglichen Lebens auch geht, ne?
Absolut.
Und überlegt, was hat man sich eigentlich da jetzt in den letzten Jahren aufgeladen, was man ja eigentlich gar nicht mehr braucht? Ich denke da immer noch an unser Wohnmobil. Wenn wir nach 6 Wochen Wohnmobil wieder zurückkommen im Sommer, dann fühlt sich unsere Wohnung so mega groß an und ich denke mir, warte, ich habe die 6 Wochen doch auch auf so einem kleinen Ort gelebt, ne?
Ja, aber ich stelle es mir für viele, viele Menschen auch total schwierig vor, weil doch dieser Perfektionismus, der uns auch oft vorgelegt wird und den viele nachstreben, der ist ja dann nicht mehr. Also man muss sich ja von vielen eigenen Maßstäben verabschieden.
Ja, man muss sich verabschieden, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass das, ich wünschte, ich hätte es nicht so lernen müssen. Wisst ihr? Ich wünschte, ich hätte es nicht so lernen müssen, dass das unnütz ist. Sondern dass gut auch okay ist und dass es ausreicht und dass die Kinder trotzdem zufrieden sind, indem man zum Beispiel einfach mit ihnen im Garten sitzt und ich im Liegestuhl saß und ihnen einfach dabei zugeguckt habe, wie sie Trampolin gesprungen sind oder ihnen Eis geholt habe oder was weiß ich. Ne? Also all das. Insofern glaube ich, alles, was unnütz ist, cutten und dann ganz klar nochmal Listen schreiben, drüber sprechen, und die eigenen Kapazitäten nicht überbewerten. Und das war, glaube ich, auch am Anfang sehr schwierig für Konsti, weil er halt natürlich wollte, dass es auch alles normal weiterläuft, wie ich ja auch. Klar. Aber es ging ja nicht. Und irgendwann haben wir halt festgestellt, okay, normal ist nicht. Wir müssen jetzt mit unnormal leben.
So, ganz kurz, alle, die uns nur hören, es gab gerade eine Katzenattacke von Anu. Aber jetzt sitzt das Mikro wieder.
Ja, das Mikro sitzt wieder. Tut mir leid. Die Katze, die ist hier im Kuschelalarmmodus hier.
Hallo, du hast in deinem Buch ja auch ein ganzes Kapitel dem Thema gewidmet, wie man nicht mit Krebskranken sprechen sollte. Finde ich total wichtig, weil das kenne ich von mir. Ich bin tatsächlich auch immer gehemmt. Also jetzt auch unabhängig von Krebs, also wenn jemand irgendwie eine andere schwere Krankheit hat, ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Und auf der anderen Seite denke ich so, alles, was ich sage, kann eigentlich nur gut sein, weil ich reagiere wenigstens. Mhm. Aber so ist es nicht ganz, ne? Also, was sind denn die Sätze, die am meisten wehtun? Und welche Sätze haben dir geholfen, tatsächlich?
Also, die Sätze, die am meisten wehtun, sind Sätze wie: Der Bruder der Großtante meines Onkels ist auch an Krebs gestorben, weil in dem Moment hörst du nur das Wort auch und das auch ist groß geschrieben und ganz fett in deinem Hirn. Das ist das, was ankommt. Du denkst dann nämlich auch, muss ich auch an Krebs sterben? Und ja, das sind einfach so Sätze, sowas wie auch, du schaffst das, oh, sei froh, es ist nur diese und diese Form von Krebs. Oder so. Das sind einfach so Sachen, wo man sich wünschte, bitte sag lieber gar nichts, weil wer nicht in dieser Situation ist, kann das nicht nachvollziehen. Und Krebs ist immer ein Arschloch, egal welche Form von Krebs das ist und egal, ob die Person jetzt nur operiert worden ist oder nur Bestrahlung bekommen hat oder wie ich jetzt das volle Paket, das ist immer ein wahnsinniger Einschnitt. Das tut einfach weh. Und ich glaube, die Leute sagen sowas, weil sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen und weil da jemand ihnen gegenüber sitzt oder steht, der ganz kurz und knapp mit dem Tod quasi einhergeht. Ne? Also der Tod, der hakt sich ja dann so ein, wenn du Krebs hast und läuft so mit dir, so dieses Gefühl. Und die Leute denken dann, oh Gott, Endlichkeit, Endlichkeit und haben Angst. Und deswegen sagen sie so einen Quatsch. Aber helfen würde es, eher zu sagen, du hast Krebs, ich habe das gehört, das tut mir leid für dich. Das tut mir einfach leid. Ja, wie geht's dir gerade? Und ganz oft kann man diese Frage auch nicht beantworten. Fällt mir auch jetzt noch schwer, ne, die zu beantworten. Irgendwie, ja, mir geht's super, keine Ahnung, ja. Aber Fakt ist, dass es hilft, konkret zu sein. Also zum Beispiel hat mir total geholfen, dass Freundinnen von mir gekommen sind und gesagt haben, pass auf, wie ist dein Plan die Woche? Ah, Dienstag Chemo, ich komme jeden Mittwoch und stell dir Essen vor die Tür. Und wenn du Lust hast, dann machst du die Tür auf und ich bleib und wir reden. Und wenn du keine Lust hast, lässt du die Tür zu und ich sag dir einfach, dann weißt du, es kommt dort Essen hin und ich fahre wieder. Und das hat geholfen. Und es gab mittwochs, manchmal hatte ich Lust drauf und manchmal hatte ich keine Lust drauf, die Tür zu öffnen, weil es mir eben nicht gut ging oder ich nicht reden wollte. Oder ganz konkrete Angebote wie, du hör zu, ich glaube, ich kann euch helfen, ich kann euch entlasten. Ich würde alle 2 Wochen euer Kind abholen von der Schule, mit ihm Eis essen gehen, mit ihm was unternehmen, was basteln, was gefällt ihr denn, was macht sie gerne? Und dann bringe ich sie euch zurück. Und in der Zeit kannst du dich ausruhen, du kannst Kaffee trinken gehen, keine Ahnung, sowas. Oder also ganz konkrete Sachen. Aber diese Sätze, diese ja sehr krassen Sätze, die immer so, glaube ich, so eine Verbindung herstellen sollen, ne? Ich kenne auch jemanden, der hatte Krebs oder das ist schwierig, weil jede Situation ist sehr speziell. Und ich habe dann lange überlegt, wie habe ich reagiert, wenn mir Leute erzählen, dass sie Krebs haben. Und ich kannte es ja schon durch meine Großmutter und meine Mutter. Ich bin also seit frühesten Kindertagen damit aufgewachsen, dass die Menschen, enge Menschen in meiner Umgebung an Krebs erkrankt sind. Und meine erste Reaktion war immer, ach du Scheiße. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt auch eine total gute und ehrliche Reaktion, weil ach du Scheiße, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, ist eigentlich am ehrlichsten. Weil es gibt manchmal einfach Dinge, die muss man nicht kommentieren.
Also es ist, im Grunde genommen kann man sich so eine kleine Formel bauen, wie du es gerade sagtest, dass man vielleicht überlegt, wie kann man entlasten? Wie kann man ein Stück weit, und wenn's, ne, es muss nicht große Aktionen sein, aber es können kleine Handgriffe vielleicht sein, die entlasten. Und dann hat man ja eigentlich auch eine Art von Gesprächsanknüpfung.
Ja, und eine Anteilnahme, ne? Ja. Und wie gesagt, also das ist, für mich sind das die ganz kleinen Dinge. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat mir immer wieder Bücher geschickt. Und ich zum Beispiel schicke meinen Freundinnen, die jetzt an Krebs erkrankt sind, Postkarten. Jede Woche.
Toll.
Ja, die also palliativ an Krebs erkrankt sind, die mit mir den Weg gegangen sind und dann aber anders abgebogen sind, die kriegen von mir jede Woche Post. Und da geht's nicht darum, da stehen nicht immer ermutigende Worte drauf oder sowas, sondern es sind einfach meine kleinen Alltagsmomente, die ich mit ihnen teile und die sie aber zum Lächeln oder Nachdenken bringen. Hm. Und ich weiß einfach von auch den verstorbenen Menschen schon, dass die Partnerinnen oder Partner mir zurückgemeldet haben, weißt du, ganz ehrlich, es war so eine schöne kleine Geste, wir haben uns jede Woche beide über deine Post gefreut. Das ist es, ne? Es sind diese ganz kleinen Dinge. Und das kann man sich, glaube ich, gut merken, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann einfach mal lieber gar nichts sagen.
Du bist Hochrisikopatientin. Mhm. Und lebst, wenn man es so darf, sagen darf, in ständiger Angst vor einem Rezidiv.
Ja.
Gleichzeitig schreibst du aber, ich küsse das Leben, was ich ganz toll finde. Und listest es auch eine Bucketlist auf. Wie ist das ein Stück weit auch ein bisschen das Ergebnis, was wir eingehend ja auch besprochen haben, diese, naja, ich will nicht sagen Veränderung, es ist eine Veränderung, aber ein Stück weit vielleicht auch Realitätsneuordnung. Wie schafft man diesen Weg dazwischen plötzlich?
Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die mich durch diese Krankheit auch getragen hat. Ich kann und muss nicht alles wissen, was kommt. Ich habe ja Zukunftsforschung studiert. Ich sag's mal so, hätte ich das nicht vorher studiert, hätte ich die Krankheit vielleicht nicht so gut wegstecken können. Weil ich habe in meinem Studium gelernt, dass es ganz oft hilft, wenn man nicht alles weiß. Also gerade wenn man sich mit all dem beschäftigt, was in Zukunft so passieren könnte. Und dieses Nichtwissen zuzulassen, einfach klar zu sagen, ich weiß nicht, was passiert, aber ich besteige den Berg erst, wenn er da ist. Das ist hilft mir ungemein damit umzugehen. Und diese Zukunftssicht sozusagen oder dieses, dass ich mehr im Jetzt lebe, das ist eine Entscheidung gewesen, ganz klar. Ich habe das für mich entschieden. Ich habe für mich entschieden, und das hatten wir am Anfang schon, ich bin sehr zufrieden und sehr oft sehr, sehr glücklich in meinem Leben. Natürlich ärgere ich mich auch über die kleinen Dinge, über die sich jeder andere ärgert. Aber ich bin oft im Großen und Ganzen sehr, sehr zufrieden. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung. Und die habe ich getroffen, weil ich gedacht habe, boah, ganz ehrlich, was habe ich für ein Glück? Ich bin noch da. Es gibt mich noch. Ich kann mich gut bewegen. Ich habe Bock auf meine Familie. Ich liebe die Situation, in der wir sind. Ich kann in Urlaub fahren, all das. Und das ist toll. Was für ein Geschenk. Ja, und das hilft mir dabei. Und wenn ich zu den Untersuchungen fahre, die ich alle 3 Monate habe, und denke, oh Gott, was ist, ne? Dann kriegst du wieder Schweißausbrüche und musst da irgendwie hin und weißt nicht, was kommt jetzt als nächstes oder so, dann denke ich immer, ey, und selbst wenn was kommt, bis hierhin war es mega. Bis hierhin, glaube ich, bin ich total zufrieden und glücklich in vielen Dingen. Nicht immer, aber oft.
Also erstmal vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns teilst, also natürlich in erster Linie ein Buch dazu geschrieben hast, aber auch, dass du jetzt hier so offen bist. Wir sind ja ein Papa-Podcast und in erster Linie hören uns natürlich auch Väter. Und ich habe mir jetzt die letzte Stunde auch ganz oft den Konzi daneben gewünscht. Weil ich glaube, auch diese Perspektive, ich meine, ihr sitzt in einem Boot und doch sind es 2 unterschiedliche Perspektiven.
Ja.
Und dementsprechend ist meine letzte Frage nochmal so eine Vaterfrage. Wenn du heute einem Vater gegenüber sitzen würdest, dessen Partnerin auch gerade erkrankt ist an Krebs oder es gibt so viel schlimme Krankheiten, es ist ja ganz egal, wie sie heißen. Was wären deine 3 oder welche 3 Dinge sollte er tun, um seine Partnerin durch diesen schweren Teil ihres Lebens zu begleiten?
Also, ich sag's mal so, Krebs verändert ganz vieles und das natürlich auch auf allen Ebenen. Und insofern glaube ich, ist es ganz wichtig zu sagen, im Gespräch bleiben über die Wünsche und Vorstellungen beider. Also, was braucht die Person, die erkrankte Person, als auch die Partnerin oder der Partner. Auf jeden Fall, das bezieht sich auf Intimität, das bezieht sich auf Mental Load, also auf all diese Dinge, damit man da nicht auseinanderdriftet, ist ganz, ganz wichtig. Dann dabei bleiben. Also nicht denken, okay, die Person ist jetzt krank und sie fährt zu den Terminen und dann sagt sie mir danach, was los ist, sondern möglichst begleiten, wenn machbar. Damit man selbst auch als Partner hört, okay, da stehen wir gerade. Das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, man kämpft diesen Kampf oder ganz oft alleine und man ist mit so viel Informationen und diesen ganzen Sachen, oft wird man da alleingelassen und da tut es einfach gut, jemand Zweites dabei zu haben. Und wenn man verpartnert ist, finde ich, dann ist es die beste Möglichkeit, da auch dran zu bleiben. Also da nicht nachlassen, nachzufragen, Begleitung und Hilfe anzubieten, ist ganz wichtig. Und dann als Drittes sich auch selber Hilfe suchen. Nicht denken, ich muss das alles ganz allein schaffen und meine Partnerin ist krank und ich rock das hier alleine. Nein. Also das ist auch etwas, was wir hier ganz klar gemerkt haben. Hilfe zulassen, Hilfe annehmen, das fällt schwer. Und das fällt mir selber ja auch sehr schwer, weil ich ja auch so eine Macherin bin und immer selber so viel. Und Konstantin und ich, wir sind immer die, wenn man uns anruft und sagt, könnt ihr kommen, würden wir immer rufen, wir kommen und helfen mit. Ja. Also selbst bei Umzügen, obwohl wir jetzt schon beide über 40 sind. Aber, aber da auch zu sagen, hey, jetzt bin ich in einer Situation, wo ich Hilfe brauche. Und mein Mann hat das damals sehr klug gemacht, fand ich. Er hat seinen engen Freunden eine E-Mail geschrieben, nachdem klar war, was los ist. Und er hat ihnen in dieser E-Mail die Situation geschildert. Und er ist dadurch, glaube ich, auch in ein Netz von engen Freundinnen und Freunden gefallen, die, glaube ich, probiert haben, einfach zu sehen, wie er auch ist und wo er steht. Und die mich auch manchmal gefragt haben, wie geht's ihm denn gerade? Was denkst du, was würde ihm gut tun? Und ich dann gesagt habe, holt ihn ab für einen Abend, geht mit ihm Bier trinken, was weiß ich, so. Ne? Und das fand ich total hilfreich und das hat ihn und seine Freunde, glaube ich, auch nochmal enger zusammengebracht.
Ja.
Und bei uns ist zum Beispiel so, als Anekdote, mein Mann hat ja früher in einer Band gespielt, als wir uns kennenlernten war das noch, und er spielt seit meiner Erkrankung immer wieder mit seinen Bandjungs jetzt. Die sind ein sehr ganz klares Netz für ihn und die sind auch zu unserem Fest des Lebens, das haben wir im letzten Sommer gefeiert, nachdem meine Chemotherapie in Tablettenform beendet war, sind die aufgetreten zusammen mit meinem Mann.
Schön.
Und das war richtig cool und ich glaube, das war für die so ein Closed Circle dann. Also dieses Netz von Freunden Hilfe annehmen, ist es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Und schön. Eine abschließende Frage dazu, habt ihr eigentlich mal ein Worst-Case-Szenario durchgespielt oder wart ihr immer positiv und habt euch damit gar nicht auseinandergesetzt?
Doch, das haben wir durchgespielt, natürlich auch, weil wir auf dem Weg eben einige Menschen verloren haben, die mit mir sozusagen zum ähnlichen Zeitpunkt die Diagnose bekommen haben und inzwischen verstorben sind. Wir haben das durchgespielt und wir haben uns ganz klar um unsere Angelegenheiten gekümmert. Also Patientenverfügung, Vollsorgevollmacht, Testament, das habe ich auch alles im Buch drin, genauso wie Literatur dazu, eine Trauerbegleiterin und auch ein Bestatter, der dazu nochmal Auskunft gibt. Und ich muss euch sagen, das ist zwar unangenehm, dieses Thema anzugehen, aber es ist so hilfreich, wenn man sich damit beschäftigt, weil es ist einfach so, man möchte dann nicht die Familie mit all diesen Dingen auch noch zurücklassen und alleine lassen. Und insofern haben wir uns dafür Transparenz entschieden, gesagt, wir bereiten das vor, wir wissen nicht, was kommt, und sind das ganz pragmatisch angegangen.
Finde ich ganz spannend, weil ich finde auch, ich glaube, das kann man noch dazu sagen, mal unabhängig jetzt von schweren Erkrankungen, finde ich das generell einfach wichtig, dass man sich damit heute beschäftigt, weil Autofahrt, passieren Dinge. Ich finde das ganz gut. Das kann man auch so schon machen.
Ja.
Eine Sache fällt mir nämlich gerade noch ein, weil du sagtest, ihr seid ja mittlerweile auch über 40.
Ja.
Marco, wusstest du, dass Alu und ich am selben Tag Geburtstag
haben? Ja, wir sind Geburtstagszwillinge.
Wirklich?
Ja.
Nein.
Wir sind genau gleich alt.
Ja, okay. Wir sind genau gleich alt. Ja.
Das finde ich, das ist mir die ganze Zeit entfallen, aber jetzt gerade sagst du 40. Ja, ich bin auch über 40. Stimmt. Verdammt. Wir haben so viele, also Wahnsinn, toll. Vielen Dank wirklich für dieses Vertrauen, was du hast und letztendlich ja auch mit dem Buch teilst mit allen. Und das, von was du vorhin sagtest, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass Menschen sich dann abwenden, wenn sie sagen, nee, eigentlich gehört das nicht, dann sollen sie halt ihren Weg gehen. Weil ich finde es wichtig oder wir finden es wichtig. Und eine allerletzte Frage, weil eigentlich, glaube ich, könnten wir noch viel mehr fragen, aber dann, ich glaube, das sollte man dann im Buch lesen. ist natürlich, du kennst die Frage, unsere Spotify-Frage. Wir haben ja eine Playlist, eine echte Papas-Playlist und wir würden uns wünschen, wenn du uns deinen Musikwunsch mitteilst, der, dass wir das Lied da noch mit drauf
tun. Ja, sage ich euch. Und das Lustige ist, ich musste darüber überhaupt nicht nachdenken, weil der Konzi hat gerade einen Text dazu geschrieben, der kommt auf den Blog nächste Woche. Und Cool. Der Titel des Liedes, das ich mir wünsche, ist Vicky Leandros. Hört ihr mich noch? Er war gerade Connection verloren bei mir hier.
Wir sind da, ja.
Okay, es ist Vicky Leandros, ich liebe das Leben.
Ah,
schön.
Und ich sag euch auch warum. Auf meiner ersten Reha, auf der ich war, wo inzwischen auch zwei Patientinnen verstorben sind, die ich dort kennengelernt habe, gab es montagabends eine Disco, nur für die Reha-Krebspatienten. Und das letzte Lied auf dieser Reha, auf dieser Disco, jeden Montagabend, war Vicky Leandros, Ich liebe das Leben. Und alle haben zusammen getanzt. Und es war so ein erhebendes und wunderschönes Gefühl. Und ich bin gar kein Schlagertyp, dass ich mir seitdem dieses Lied steht für mich, für genau das, diesen Aufbruch und diese Liebe an den Jetzt-Moment. Und deswegen wünsche ich mir das für die Spotify-Playlist.
Schön, oh, ist auf jeden Fall noch nicht drauf.
Nein, also diese
habe ich mir gedacht.
Die Andros kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify. Achtung, jetzt kommt etwas Werbung in eigener Sache, die ihr genauso abonnieren könnt wie unseren Podcast. Abonnieren, anhören, weitersagen. Und wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder generell zu unserem Podcast, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de.
So, und jetzt kommen wir noch einmal ganz kurz zu dir und deinem Buch. Also dein Buch ist auf den Markt. Das gibt's hoffentlich in jeder Buchhandlung.
Davon gehe ich aus.
Wenn man ansonsten wissen will, wie es dir geht, was du machst, was sonst noch kommt, wo geht man in die digitale Welt am besten, um dir zu folgen?
Ja, also der Konzi und ich schreiben gemeinsam weiterhin das Blog großeköpfe.de. Da findet man uns. Dann haben wir einen Instagram-Account, Große Köpfe. Und wer sich mit dem Thema Krebs näher beschäftigen will, das habe ich ein bisschen getrennt inzwischen, der kann beim Instagram-Account danach der Tag nochmal gucken. Da sind dann nur die Krebsthemen. Deswegen, das finde ich, wie gesagt, kann man ja als Facette sehen. Deswegen habe ich das inzwischen getrennt.
Das heißt, da findet man dann sicherlich auch die ein oder anderen Links oder Hinweise, worüber genau. Wir vorhin gesprochen haben, Bürokratie etc.
Genau. Und im Buch selbst gibt es zum Beispiel auch eine Checkliste, also was nach der Diagnose oder während der Erkrankung wichtig ist, was man beachten sollte, was man beantragen kann, was finanziell wirklich Familien hilft, in diesem ganzen Chaos durchzustehen. Insofern kann ich da wirklich nur empfehlen, den Blick ins Buch zu wagen, auch als Angehöriger oder als Mensch, der mit Menschen mit Krebserkrankungen zu tun hat.
Super. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne.
Hallo. Und ich hoffe, das nächste Mal hören wir uns mit
wieder
einer
Viererkonstellation. Ja.
Genau, dann muss der Konzi wieder mitkommen. Gut. Genau.
Mein Plan ist ja eigentlich, demnächst mal wieder nach Hamburg zu kommen. Der Konzi und ich, wir planen das auch schon eine ganze Weile. Ich muss mal gucken. Also, ich würde es gerne dieses Jahr noch schaffen, eigentlich.
Dann
gebe ich euch Bescheid.
Wir würden uns freuen, dann machen wir einen Live-Podcast.
Oh, gut. Ja. Oder einfach nur einen Kaffee. Ist ja. Auch okay.
Okay.
Sehr schön.
Danke. Hallo. Dann hoffentlich bis bald und alle anderen hoffentlich wieder in 14 Tagen.
Genau.
Bis dann.
Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.